Was macht das Leben eines wahren Christen aus? Das war doch die Frage, die wir uns letzten Sonntag gestellt haben. Was macht das Leben eines wahren Christen aus? Und die klare Antwort, die wir uns letzten Sonntag gehört haben, ist, das Leben eines wahren Christen ist ein Leben des Dienstes. Ein Leben des Dienens. Und das bedeutet es, ein gehorsamer Nachfolger und ein hingegebener Jünger Jesu zu sein. Und vielleicht hast du dir seit letzten Sonntag die Frage gestellt und gesagt zu dir, ach, wieder solche Predigten über das unerreichbare Christenleben. Ich bin so schwach, so unbedeutsam. Und du fragst dich vielleicht, warum soll ich eigentlich ein solches Leben für den Herrn leben? Wie sieht dieses Leben des Dienstes aus und was bedeutet das ganz praktisch für mich? Wie ist es nun möglich? Und vielleicht versuchst du in deinem Leben als Christ immer wieder zu wachsen, voranzukommen, stabil zu sein, um wirklich dieses Leben zu führen für den Herrn. Dieses Leben des Dienstes, doch irgendwie erscheint es dir so unerreichbar, wirklich ein Leben des Dienstes für den Herrn zu führen, dass du immer wieder aufgibst. Ist es bei dir vielleicht der Fall? Und du fragst dich, wie haben es eigentlich die Jünger geschafft, die Jünger Jesu, solche Werkzeuge zu sein, solche Diener, damit ich auch ihrem Beispiel folgen kann. Und dann sagst du vielleicht, ach, die Jünger Jesu waren so eine Superhelden, deswegen haben sie es gemacht. Und bei ihnen war alles von selbst. Alles kam irgendwie automatisch. Aber war das wirklich so bei den Jüngern? Ist das wirklich so? Leute, einer der größten Fehler der heutigen Christenheit ist, alles passiert irgendwie von selbst, oder? Wir müssen die Wahrheiten über das christliche Leben einfach nur oft genug hören und dann werden wir automatisch wachsen. Ist es bei dir so? Automatisch wachsen? Dennoch fragst du dich die ganze Zeit, warum dauert es bei mir einfach so lange, oder? Warum geht es bei mir nicht so voran? Und dann siehst du vielleicht noch andere Christen, die hingegeben leben, die viel dienen und du fragst dich, was haben die nur, was ich nicht habe? Was mache ich falsch? Aber Leute, ganz wichtig ist, christlicher Wachstum passiert nicht von selbst. Christusähnlichkeit kommt nicht automatisch nur vom Zuhören oder nur vom Abwarten. Solch ein Denken würde bedeuten, dass du einfach nur genug über das Fußballspielen hören oder lesen müsstest und wenn du dann auf den Platz rennst, kannst du perfekt Fußball spielen. Ist das bei euch so? Oder wenn ihr zum Beispiel alles, ja, manche nicken hier vorne sogar, ja? Ja, ja. Oder wenn ihr in eurem Leben nur alles übers Klavierspielen hören oder lesen müsst und wenn ihr euch dann an das Klavier setzt, könnt ihr perfekt spielen. Ist das so? Ist es wirklich so? Oder du liest und hörst alles über die Ehe, über die Kindererziehung, über deine Arbeit, über das Leben als Christ und alle anderen Dinge des Lebens und dann meisterst du alles perfekt. Ist es so? Und ja, wir müssen viel über diese Dinge hören und viel über sie lesen und viel über sie lernen. Du musst Gottes Wort immer wieder aufmerksam hören, tief in deinem Herzen aufnehmen, gut kennen, immer weiter kennenlernen, aber indem du auch was tust? Gottes Wort anwendest, richtig? In allen Bereichen, indem du auslebst, was Gottes Wort wirklich sagt, indem du die Wahrheiten in deinem Leben in die Praxis umsetzt. Und das sowohl im Bestehen als auch im Verfehlen. Und dann im Verfehlen, dass du wieder anwendest, was Gottes Wort sagt, indem du umkehrst und Buße tust. Das in kurz ist das Leben von wahren Christen. Und genau darum geht es in unserem Abschnitt, wo wir heute weitermachen, in Markus 6, die Verse 6b bis 13. Das war unser Text auch schon letzten Sonntag. Denn hier sehen wir, wie Jesus seine 12 Jünger zurüstete für ein Leben des Dienstes für ihn. Und so sandte er sie dann auch aus. Warum sandte er sie aus? Damit sie Jesus nachmachen würden, was sie von ihm gelernt, gesehen und gehört haben. Damit sie in alle Welt gehen würden, um alle zu Jüngern zu machen, indem dann auch alle anderen Heiligen, die Botschaft vom Kreuz, der Gnade und der Liebe Gottes in alle Welt bringen würden, als Beispiele seiner Gnade. So wie du und ich, denn wir sind Gesandte Christi. Das ist das komplette Bild der Evangelien. Und das bedeutet es, ein Leben des Dienstes zu führen, als unser zweiter Teil heute von unserem Titel, den wir letzten Sonntag schon haben, den ihr im Wochenblatt seht, ein Leben des Dienstes für den Herrn, Teil 2. Und Markus 6, 6b bis 13 gibt uns 9 Richtlinien, damit du ein Leben des Dienstes für den Herrn führen kannst, zur Ehre Gottes und als Licht in dieser Welt. Und wir haben uns letzten Sonntag die ersten 3 angeguckt und werden heute weitermachen. Jesus rüstete also seine Jünger hier in Markus 6 mit 9 Richtlinien zu, direkt bevor er sie in den Dienst aussandte, damit sie nun anwenden würden, was sie die letzten 2 Jahre und besonders die letzten 6 Monate von ihm gelernt hatten. Und so hatten wir uns letzten Sonntag die ersten 3 Richtlinien angeschaut. Ich wollte euch nur kurz hineinbringen in diesen Text, damit wir vor Augen haben. Und die erste Richtlinie letzten Sonntag war: Begib dich konstant unter die gesunde Lehre Gottes. In 6b in unserem Text haben wir das gesehen, in Markus 6. Denn bei Gottes Wort muss immer alles anfangen, wie selbst bei Jesus Christus, der immer lehrte. Das war sein Herzschlag, immer Gottes Wort. Sein Dienst war ein Dienst des Wortes, ein Dienst des Lehrens, der einen Wahrheit und auch ein Dienst des Anwendens der einen Wahrheit. Und genauso muss unser Leben aussehen. Genauso von jedem Christen ein Leben zugerüstet zu werden in der Wahrheit und ein Leben im Ausleben dieser Wahrheit. Und alles in unserem Leben, alles muss aufgebaut und gegründet werden auf Gottes Wort. Unsere Ehe, unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Gemeinde, Dienste, Freundschaften, Arbeit, alles muss die Grundlage von Gottes Wort haben. Alles, damit wir Gott wohlgefällig wandeln können. Doch wie geht das in deinem Leben? Wie kannst du ein Leben des Dienstes leben? Wie kannst du konstant zu diesen Lichtern werden, indem du dich in deinem Leben konstant unter die Lehre begibst, die gesunde Lehre, konstant, indem du die wahre Nahrung auch wirklich aufnimmst in deinem Herzen und dann auslebst. Die zweite Richtlinie eines Lebens des Dienstes für den Herrn ist, was wir letzten Sonntag gehört haben, befolge konstant der Berufung Gottes in 7a. Als Jesus seine Jünger zu sich sammelte, berief, denn alle wahren Christen sind zu einem Leben des Dienstes berufen, so wie auch die Jünger. Und der Ruf der Nachfolge Jesu, wie wir letzten Sonntag gehört haben, ist ein Komplettpaket. Es bedeutet dein ganzes Herz, dein ganzes Leben, dein ganzer Einsatz, deine ganze Hingabe und dein ganzer Dienst für ihn. Du kannst nicht das eine sagen und das andere tun. Und es ist auch kein optionaler Ruf an dich, sondern das ist der Wille Gottes für dein Leben, ein Leben des Dienstes für ihn. Dazu hat er dich berufen und auserwählt, damit du auch tust, was er sagt. Und ja, wir hatten uns letzten Sonntag angeschaut, es gibt auch mal eine Zeit der Zurüstung, ja, wo wir alle gesagt haben, oh, zugerüstet werden, eine Zeit des Trainings. Aber selbst in dieser Zeit der Zurüstung, die wir alle durchleben und wir werden alle lernen und immer weiter lernen, selbst in der Zeit sollst du dienen, wie vom ersten Tag an, als du errettet wurdest. Und ja, es gibt auch mal schwierige Zeiten, wie wir letzten Sonntag gehört haben, aber selbst in den schwierigen Momenten unseres Lebens, ob durch Krankheit oder durch andere Schwierigkeiten, können wir was? Wir können immer und alle Zeit dienen. Wir können immer und alle Zeit ein Zeugnis sein von unserem Herrn und Retter und ihm die Ehre bringen. Und ja, wie wir es auch letzten Sonntag gesehen haben bei diesem Punkt, es gibt auch ungehorsame Christen, die ihrer Berufung einfach nicht ganz folgen wollen, die Gottes Wort einfach nicht ganz folgen wollen, die einfach nicht ganz so leben, lieben und dienen wollen, wie Gottes Wort es deutlich sagt. Und was zählt für diese Christen? Tu Buße und komm zum Herrn. Denn er ist derjenige hier in Markus 6, der dich und mich zu ihm ruft, an die Seite. Komm zu ihm und lass dich von ihm neu ausrichten, damit auch du ein Leben des Dienstes führst. nicht allein die Pastoren und Leiter der Gemeinde und auch die Bereichsleiter und Diakone, sondern alle Christen mit dir zusammen ein Leben des Dienstes als deine Berufung. Und die dritte Richtlinie letzten Sonntag war gewesen, ist dann einfach, bringe dich konstant für Gottes Reich ein. In 7a immer noch. Tue, was Gottes Wort sagt. Das ist einfach ganz einfach. Er sandte sie aus und sie taten, was Jesus ihnen gesagt hatte in Markus 6. Deswegen packe an, hilf mit, diene mit. Nicht um deine Rettung zu verdienen, sondern als Beweis deiner Errettung. Denn nicht aus Zwang, sondern weil du deinem Herrn und Retter dienen willst, weil er dich so teuer erkauft hat. Du willst dienen und ein Zeugnis sein, weil er dich errettet hat. Deswegen ist es dir ein Herzensanliegen zu geben, zu lieben und zu dienen als Gottesdienst und als Anbetung deines Herrn. Richtig? Und das bringt uns nun weiter in unserem Text endlich voran zur vierten Richtlinie. Und wir werden es heute zu Ende kriegen. Wir haben uns noch 6 Richtlinien vor uns. Und wir werden ungefähr die gleiche Zeit brauchen. Deswegen schnallt euch an. Die vierte Richtlinie, damit auch du ein Leben des Dienstes für den Herrn führen kannst, zur Ehre Gottes und zum Zeugnis oder zum, als Licht in der Welt, ist viertens, bleibe konstant in geistlicher Gemeinschaft. Und da heißt es hier in Markus 6, 7a, endlich auch in unserem Text weiter voran, und Jesus rief die 12 zu sich und begann sie je 2 zu 2 auszusenden. Nur in Markus, in diesem Evangelium, erwähnt hier diesen Zusatz in Vers 7, je 2 zu 2. Und dieser Zusatz ist so fundamental wichtig und wird heute so oft vernachlässigt. Denn warum sandte Jesus seine Jünger eigentlich zu zweit aus? Warum nicht alleine? Er hätte sie doch einzeln in 12 Richtungen verschicken können, oder? Nicht nur in 6. Ja, man könnte sagen, nicht besonders effektiv. Ja, 12 ist ja viel besser. Warum sandte Jesus hier seine Jünger zu zweit aus? Und das ist doch eine Wahrheit, die wir schon im Gottes Wort ganz weit im Alten Testament finden. Schlagt mal auf, Prediger 4, eine Stelle, die so wunderbar unterstreicht, was es bedeutet, zusammen zu sein und nicht alleine zu sein. In Prediger 4 heißt es in den Versen 9 bis 12, Prediger 4, 9, es ist besser, dass man zu zweit ist als alleine. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum? Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Doch warum? Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der alleine ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten? Auch wenn 2 beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er alleine ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Leute, ist es nicht wunderbar? 2 sind besser als alleine. Und ist es nicht so wahr? Ja, spätestens jetzt müssen alle Ehepaare strahlen, ja, alle Ehepaare, ja. Es ist besser, nicht allein zu sein. Und ihr wisst es auch schon ganz am Anfang aus Gottes Wort in 1. Mose 2, 18 heißt es doch so, es ist nicht gut, was? Alleine zu sein, ja, wenn der Mensch alleine ist. Alleine zu sein ist nicht gut. Das erste Mal in Gottes Wort, das heißt, es ist nicht gut. Doch die Gemeinschaft geht viel weiter als die Ehe aus 1. Mose 2, 18. Denn wenn du ein wahrer Christ bist, dann bist du in eine Pluralität hineingeboren, hineingerettet und hineinadoptiert worden. Du hast Gott als Vater und bist jetzt Teil des Leibes Christi, der Gemeinde mit allen Gliedern, was wir in Römer 12, 1. Korinther 12 und anderen Stellen sehen. Du bist Teil der ewigen Familie Gottes. Ob verheiratet, ob Single, ob verwitwet oder alleine lebend, du hast Gemeinschaft. Als Christ. Du bist immer plural als Christ, niemals alleine. Warum? Denn wir sind auch im Bilde Gottes geschaffen. So wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, schon mit deinem Geschaffensein ist verknüpft Gemeinschaft. Warum? Welches Abbild sollen wir verkörpern? Er ist ein Gott in 3 Personen. Er ist der dreieine Gott mit einer perfekten Einheit und einer perfekten Gemeinschaft. Und das ist eine wichtige Eigenschaft Gottes, die wir verkörpern müssen. Es ist Gemeinschaft. Es ist Einheit. Es ist seine Gemeinde. Und immer, Christsein, alleine sein, geht nicht, gibt es nicht. Was wir auch in Apostelgeschichte 2,44 hören, hört kurz zu, da heißt es, alle Gläubigen, gerade am Anfang der Gemeinde, waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie waren zusammen. Hebräer 10, 24, 25 sagt es auch so schön, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Das ist die Gemeinschaft der Gemeinde, die so wichtig ist, die wir alle genießen, fördern und fortwährend ausleben müssen. Die meisten von euch würden sagen, okay, ja, ich verstehe den Punkt total, 2 und 2, Gemeinschaft der Gemeinde, wir sind in der Familie Gottes. Wir lieben diesen Punkt der Pluralität der Gemeinde, der Gemeinschaft. Doch wenn es dann in den Dienst geht, dann auf einmal ziehen viele, viele Leute alleine los. Sie machen auf einmal alles alleine. Alleine irgendwo als Missionare hin, alleine irgendwo eine Gemeinde gründen, alleine irgendwo auf die Straße gehen. Ich alleine für mich. Doch Jesus macht hier in Markus 6, Vers 7 so deutlich, nicht nur, dass das Leben eines Christen immer Gemeinschaft und plural sein soll, sondern auch der Dienst des Herrn muss immer plural sein. Jetzt könnte man wieder sagen, soll das etwa heißen, dass man immer als Missionarspaare irgendwo hingehen soll, irgendwo ausgesandt werden sollte? Nicht zwingend, denn wenn an den Ort, wo du hingehen möchtest, schon geistlich starke Familien oder Personen vorhanden sind, denen du dich auch direkt vor Ort anschließt, dann suchst du wieder diese Gemeinschaft, diese Pluralität der Gemeinde. Doch wenn diese geistliche Gemeinschaft, geistlich starke Gemeinschaft direkt vor Ort nicht vorhanden ist oder zu weit von dir entfernt ist, dann geh nicht hin. Geh nicht alleine an diesen Ort. Warum? Weil die direkte Gemeinschaft und Pluralität so wichtig ist und weil wir sie alle brauchen. Gerade wenn wir als Missionare weggehen oder hingehen. Wir brauchen die Gemeinschaft zusammen. Dann könnte man wiederum sagen, soll das etwa heißen, ich darf nicht alleine auf die Straße gehen, um zu evangelisieren? Muss ich immer meinen Pastor anrufen oder Jugendleiter oder irgendjemand aus der Gemeinde? Natürlich nicht. Die Frage ist nur, machen wir eigentlich oder sollen wir diesen Dienst wirklich alleine machen? Machen wir diese Dienste wirklich alleine? Nein. Und es ist so wichtig, ein fundamentaler Gedanke für die Gemeinde ist, jeder Dienst in unserem Leben soll ein Dienst der Gemeinde sein. Jeder Dienst, kein Dienst, den wir jemals tun, darf losgelöst sein von der Ortsgemeinde. Nichts. Und wie ist es nur möglich? Und wir denken manchmal so abstrakt, aber das Wichtigste, was wir begreifen müssen als ein Leib ist, wie wir immer verbunden sein können bei allen unseren Diensten, ist im gegenseitigen Mitteilen, oder? Und dann im gegenseitigen Gebet. Ist es nicht so? Das ist die Verbundenheit, schon ganz einfach ausgedrückt, einer Gemeinde, indem ich einfach mitteile, wenn ich auf die Straße gehe, selbst wenn ich es alleine mache, damit ich dennoch als Gesamtheit, als eine Gemeinde im Gebet dort dran bin. Und natürlich heißt es auch praktisch, wie wir es gesehen haben im Prediger 4, so klar, oder? Gemeinsam diese Dinge zu tun, gemeinsam einander zu stärken. Im Austausch, im Gebet, aber auch im praktischen Verstärken. Leute, viel zu viele Christen heutzutage dienen alleine und losgelöst von der Ortsgemeinde. Und sie sind dadurch wie Streichhölzer, die an beiden Seiten angezündet werden, ausgebrannt. Die Frage ist doch, die wir uns immer wieder stellen sollen, wozu dienst du eigentlich Menschen? Ja, wir hören auch manchmal in der Seelsorge, immer übergemeindlich, irgendwo Telefonseelsorge. Aber warum dienen wir eigentlich den Menschen? Damit sie errettet werden, oder? Und was bedeutet ihre Errettung? Dass sie was werden? Teil des Leibes Christi, Teil der Pluralität. Wie verkörperst du das also, Teil dieser Gemeinschaft, Teil der Gemeinde zu sein, wenn du losgelöst und für dich alleine Dienste tust? Und der dritte Punkt ist hier, und soll das etwa heißen, dass nie eine einzelne Person oder ein Ehepaar, eine Familie, irgendwo eine Gemeinde gründen kann? Genau Das bedeutet es hier in Markus 6. Nochmal schließt man sich an einem Ort, einer Gemeinde an mit starken Leitern, sucht man wieder die Gemeinschaft, aber alleine eine Gemeinde gründen, nur für dich als du einzelner Pastor, wenn auch deine Familie dabei ist, ist einfach unbiblisch. Nach Markus 6, 7 und auch nach 1. Timotheus 3, Titus 1, weil immer eine Pluralität der Leiter vorhanden sein muss. Leute, die Gemeinde ist plural. Unsere Dienste müssen plural sein, so war es auch bei Jesus mit seinen Jüngern. Doch warum ist diese Pluralität wirklich so fundamental wichtig? Gemeinschaft gibt Stärke, wie Prediger 4 es so deutlich gesagt hat. Pluralität gibt Ermahnung, Ermunterung, Trost, Jüngerschaft, Rechenschaft, Schutz, Hilfe bei Krankheit, Zeugen unter 2 oder 3, dem Lernen voneinander, gegenseitigem Schleifen, Vorantreiben und alles Weitere, alles gemeinsam für den Herrn. Das ist die Gemeinde Gottes. Und wir können sagen, viele moralische Verfehlungen hätten verhindert werden können, wenn eine Rechenschaftsbeziehung direkt vor Ort vorhanden gewesen wäre. So viele Gemeinden sind schon aufgegeben worden, weil sich Einzelne aufgerieben und ausgebrannt haben. Doch kein Solo-Leiter wird je das ausfüllen können. Egal wie begabt er ist, kann nie das ausfüllen, was eine Gemeinde wirklich braucht. Ich liebe es immer, wenn ich mit Nick irgendwo zusammen in Gespräche gehe. Ja, ich musste gerade mit einem Ehepaar, was auch geschmunzelt hat, als wir ankamen. Aber ich liebe das immer. Wir sind so gegenseitig. Ja? Er ist der Impulsive, ich bin der Ruhige, wie man merkt. Ja? Aber auch mit den anderen Leitern. Es ist so schön, sich zu ergänzen. Es ist so schön, gemeinsam diese Einheit zu leben. Aber genauso auch mit der ganzen Gemeinde. Wir können so voneinander profitieren. Sowohl in der Gemeinschaft als auch im Füreinander-Dasein beten, wir brauchen uns. Epheser 4, 16 heißt es so klar, eine weitere Stelle, hört gut zu, da heißt es, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, alle zusammen, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jeden einzelnen Gliedes. Leistungsfähigkeit spricht von Arbeit, nicht vom Rumsitzen und Zuschauen, sondern Tun. Und durch jedes einzelne Glied bewirkt es dann das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. So schön, das ist die Gemeinde Gottes. Das ist der lebendige Leib Jesu. Die Frage ist also an dich, suchst du diese Gemeinschaft? Ist so wichtig. Und man hört es immer wieder, man ist so alleine. Aber eigentlich kann man als Christ nicht wirklich alleine sein. Aber es lädt mich keiner ein. Wen lädst du ein? Wo suchst du proaktiv die Gemeinschaft? Suchst du die Gemeinschaft in deinem Leben, in deiner Gemeinde, zum Segen, zum Schutz und als Ausrichtung? Und wie bringst du dich als Glied der Gemeinde ein in diesem Pluraldenken? Als Teil des Leibes, als Teil des ganzen Organismus. Bist du einfach nur ein Leberfleck der Gemeinde, unbrauchbar? Oder bist du ein lebendiges Organ, ein aktiver Finger, ein dienender Fuß oder ein aufmerksames Ohr? Jesus sandte seine Jünger zu zweit aus. Und das ist so ein wichtiges Beispiel für uns und für unseren Dienst. Und das ist unsere Berufung, plural. Fünfte Richtlinie, um gleich weiterzumachen, damit wir vorankommen, damit auch du ein Leben des Dienstes für den Herrn führen kannst, zur Ehre Gottes und als Licht in der Welt ist. Fünftens, bezeuge konstant die Vollmacht Gottes. Auch wieder weitermachen in unserem Text. Er sandte sie also je 2 zu 2 aus. Und Jesus, 7b, gab ihnen, also den Jüngern, Vollmacht über die unreinen Geister. Das Wichtigste, was wir hier verstehen müssen, ist, und was uns in unserem Dienst und unserem Leben so ermutigen sollte, ist, Jesus gibt seinen Jüngern hier Vollmacht oder Autorität. Über was? Über unreine Geister, Dämonen oder gefallene Engel, die alle stärker sind als Engel. Und Lukas 9,1, die eine Parallelstelle zu Markus 6, fügt noch hinzu, auch gab er ihnen Vollmacht zur Heilung von Krankheiten. Und wir müssen diesen Punkt hier wirklich verstehen, denn niemand, und das ist so wichtig für uns, so ermutigend, niemand kann Vollmacht geben, Autorität geben, der nicht selbst die Vollmacht und Autorität hat oder ist, richtig? Niemand kann das tun. Und damit sehen wir hier in diesem Text, Christus hat alle Macht. Und wir sehen es im Ganzen, in der ganzen Schrift. Gott ist die Autorität. Er ist größer als Dämonen, stärker als jede Krankheit. Er hat die Vollmacht über alles. Über alles. Psalm 115,3 sagt es, aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Das ist unser Gott. Er ist vollmächtig. Und so delegierte er hier seine Vollmacht, seine Autorität an diese 12. Er stattete sie mit dieser Vollmacht aus, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Denn nochmal, bis zu diesem Punkt, und das müssen wir auch uns wieder vor Augen führen, bis zu diesem Punkt war es nur Jesus. Aber die letzten 12 Monate ließ er nun seine Jünger auch ans Werk gehen, dass sie auch ihre Hände schmutzig machen in dem Sinne. Einfach arbeiten und tun, was Jesus die ganze Zeit davor tat, damit er sie begleiten konnte. Und so gingen sie hin. Sie sollten auch das tun in der Autorität. Und es ist so herrlich zu sehen. Ich muss mir mal Petrus vorstellen, in dem Moment, wo Jesus sagte, du kriegst auch Vollmacht. Und er sagt, können wir los? Können wir bitte los? Er wollte es sofort tun. Aber ganz wichtig ist hier zu verstehen, nur diese 12 bekamen hier diese Vollmacht. Nicht alle Christen. Denn Gottes Wort offenbart uns immer wieder, dass Gott nur eine limitierte Anzahl von Gläubigen zurüstete und befähigte, um ganz bestimmte Gaben auszuleben, zu dienen, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Als Zeichen der Apostel, wie es 2. Korinther 12,12 sagt, oder auch Hebräer 2 spricht davon so deutlich, hört zu. Diese wurden ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, also Jesus, bestätigt worden. Wer ist hier gemeint? Durch die Apostel. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Nur den Aposteln wurden diese besonderen Gaben, diese Autorität, diese Vollmacht gegeben, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Hier und dann auch in der Apostelgeschichte zu diesem ganz speziellen, besonderen Zeitraum von Gottes Gemeinde. Und man kann hier viel mehr sagen und wir finden auch ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu heutzutage. Aber warum ist es so wichtig für uns zu begreifen, dass diese Begabungen wirklich aufgehört haben? Warum? Wäre es nicht schön, wenn wir heute noch weiterhin diese Vollmacht hätten bestimmt? Und ja, Gott heilt auch heute noch. Er treibt auch heute noch nach seinem Willen Dämonen aus. Er rettet Menschen. Doch wie tut Gott es heute? Und das ist genau der Punkt. Und deswegen auch heißt die fünfte Richtlinie, bezeuge konstant die Vollmacht Gottes. Wie sind wir heute aufgerufen, die Vollmacht Gottes zu bezeugen? Wie ist es in unserem Leben möglich? Wie können Menschen heutzutage geheilt werden? Es ist allein durch Gottes Wort. Das ist die Autorität und die Vollmacht, die wir heute verkündigen müssen. Die uns in unserem Herzen sein muss, damit wir sie hinaustragen. Das ist das Wort, was wir konstant bezeugen müssen als Vollmacht Gottes, welches Menschen heute noch retten und heilen kann. 1. Thessalonicher 2,13 sagt es, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Das wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Es ist das offenbarte, lebendige, wirksame Wort, was wir auch in 2. Timotheus 3,16 finden, was wir letzten Sonntag gelesen haben. Doch warum, und das ist so wichtig für uns, für unseren Dienst und auch wenn wir die Jünger anschauen, warum wurden die Jünger eigentlich ausgestattet? Warum hatte Jesus nicht bis zu seinem Kreuzestod einfach weitergemacht als der einzelne Mann? Warum hatten sie diese Gaben bekommen, diese Vollmacht? Und damit sie diese super coolen Superhelden waren, von denen man manchmal vielleicht heute denkt, dass sie es waren. Vielleicht Petrus hat am meisten Probleme damit. Sondern damit sie Zeugnis gaben von wem? und damit alle Menschen wem Ehre darbringen sollten. Wem? Der Person, die sie gesandt und ausgestattet hatte. Richtig? Sie sollten durch ihren Wirken, durch ihr Heilen, sollten sie Jesus Ehre darbringen. Und warum sollen auch wir heute das Wort Gottes als die eine allmächtige, allgenugsame und irrtumslose Autorität verkündigen, damit Menschen uns verehren? Nein, sondern damit sie an den glauben, zu dem kommen, der dieses Wort ist. Es ist Jesus Christus, der Retter und Herr, damit sie ihm die Ehre darbringen, nicht uns. Deswegen verkündigen wir hier in der Eckstein-Gemeinde Gottes Wort, damit ihr Gott Ehre bringt. Damit ihr euch seine Autorität unterordnet. Nicht Menschenworten, sondern Gottes Wort, was es in Wahrhaftigkeit ist. Denn ein Leben des Dienstes muss immer für den Herrn sein. Es dreht sich alles immer um den Herrn. Titus 2,15 heißt es, dieses sollst du lernen und mit aller Autorität ermahnen und zurechtweisen. Das ist unser Auftrag. Und wir wissen, dass diese Verkündigung heutzutage einfach nicht mehr gut ankommt, oder? Keiner will sich heutzutage noch Autoritäten unterordnen. Ist es nicht so? Erst recht nicht Gottes. Auch in so vielen sogenannten Gemeinden heute nicht, wo man ein abgeschwächtes Evangelium hört, wo man mehr menschliche Weisheiten und Prinzipien hört, moderne thematische Themen, aber nur ganz, ganz wenig und immer seltener, das ist das Wort. So sagt es der Herr. Das ist die Wahrheit, wie es auch wirklich in seinem Wort steht. Doch das ist unsere Berufung in unserem Leben. In unserem Leben als Diener Gottes, indem wir seine Autorität den Menschen verkündigen. Und das ist die einzige Autorität, die wir Älteste, die wir Leiter und die wir Christen haben. Gottes Wort. Und diese Autorität sollen wir verkündigen, damit Gottes Wort tun kann, wozu es ausgesandt wurde, in den Herzen der Menschen. Und die Frage ist deswegen, bezeugst du Gottes Wort in deinem Leben? Bezeugst du es auch als Autorität, indem du Gottes Wort tun lässt, wozu es ausgesandt wurde? Leute, nichts brauchen wir heute mehr. Wir persönlich, aber auch alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, nichts brauchen sie mehr als Gottes Wort. Als die reine Milch, die gesunde Lehre, die eine Autorität und dann mit der Entscheidung, sich hier unterzuordnen, Gott zu folgen, Gott Ehre darzubringen oder nicht. Aber das ist das Werk Gottes, was Menschen befähigen kann für diesen Dienst. Sechste Richtlinie, damit auch du ein Leben des Dienstes für den Herrn führst, zur Ehre Gottes und als Licht in der Welt ist, sechstens, begnüge dich konstant mit der Versorgung Gottes. Also Jesus sandte seine Jünger 2:2 aus. Er stattet sie mit Vollmacht aus, damit sie sein Wort verkündigen, damit sie zu Christus lenken. Und dann sagte er in Versen 8 und 9, und Jesus befahl ihnen, sie sollen nichts auf den Weg nehmen als nur ein Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen. Was lehrte Jesus hier seinen Jüngern? Sie sollen auf ihre Mission nichts mitnehmen. Keine Tasche, also keine Kleidung für 10 Tage, ja, keine Koffer, ja, auch kein Übergepäck ab 30 Kilo dann, sondern nichts. Sie sollten keine Snacks mitnehmen, kein Essen, auch keine Chips und keine Skittles oder was auch immer, keine Sachen. Und auch kein Geld und auch kein Geldhalter am Gürtel, was man früher trug. Sie durften nur einen Wanderstab mitnehmen, ein paar Sandalen und ein Hemd, also nur was sie anhatten. Das war alles. Jetzt könnte man sagen, okay, das waren jetzt hier ganz spezielle Sachen für die Jünger, ganz praktische Gründe, können wir gleich weitergehen zur 7. Richtlinie. Moment mal. Was lehrte Jesus seinen Jüngern hier eigentlich so praktisch und so wichtig und so gut? Auf den Punkt, er sagte einfach, vertraut ganz auf mich. Ist es nicht so? Jesus sagte, schaut allein auf mich. Ihr seid in meinen Dienst gestellt worden, berufen worden, zugerüstet worden und ausgesandt worden. Und ich werde euch in euren Dienst auch ganz versorgen. Ein Minimum an Ausstattung sollte ein Maximum an Glauben bewirken. Weniger Ablenkung, um einen größeren Fokus zu haben auf den, der versorgt. Jesus Christus. Darum ging es hier. Und nein, Das ist kein universeller Befehl an uns heute, dass wir als Diener und besonders wir als Älteste, wenn wir in den vollzeitlichen Dienst gehen, erst recht, wenn wir jetzt auf unsere Reise gehen in die USA, dürfen wir nichts mitnehmen. Das ist nicht der Fall. Dennoch finden wir ein zeitloses Prinzip. Auch du musst dein Herrn und dein Retter vertrauen in deinem Leben, in allen Bereichen, in allem, was du tust, auf allen deinen Wegen. Denn dein Herr und seine Gnade werden dich alle Zeit ausreichend versorgen. Kurz nur, wenn ihr möchtet, geht mal in Matthäus 6, 25, ist nicht weit weg von Markus, von daher könnt ihr schnell hinblättern, ja, ein Evangelium vor. Da ist es eine so schöne Stelle, ab 6, 25, die ihr schon kennt, wo Jesus genau seine Versorgung für uns beschreibt. Matthäus 6, 25 heißt es, darum sage ich euch, Jesus wieder, der hier spricht, sorgt euch nicht um euer Leben. Und dann weiter, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist das Leben nicht mehr als Speise und der Leib mehr als Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge auch nur eine einzige Elle hinzufügen? Wir sollen uns nicht sorgen. Nicht um die Dinge des Lebens. Was sollen wir aber tun? Vers 33 gibt diese Antwort hier in Matthäus 6. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all dies hinzugefügt werden. Das ist die Zusage Gottes für uns. Das bedeutet nicht, dass wir alles aufgeben sollen, dass wir komplett und nicht mehr arbeiten gehen sollen, aber wir sollen uns nicht sorgen, weil Gott uns versorgt. Philipper 4, 19, hört zu, da heißt es, auch mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und 2. Petrus 1, 3, auch eine Stelle, die so wunderbar ist, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Alles wurde uns geschenkt in Christus. Alles. Und das ist deine Berufung. Dazu wurdest du errettet in diese Familie Gottes mit dem Vater, der dich versorgt und dir alles geschenkt hat, was du benötigst in deinem Leben. Er hat allen unseren Mangel nach seinem perfekten Willen ausgefüllt. Und er wird es tun, sodass wir uns nicht sorgen müssen. Nicht heute, nicht morgen und nicht in Ewigkeit. Doch, und das ist so schön hier in Vers 10 von Markus 6, fügt Jesus noch einen so wichtigen Punkt hinzu. Schaut hinein bei unserer sechsten Richtlinie. Da heißt es in Vers 10 von Markus 6, und Jesus sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Also Jesus sagt erst, sorgt euch um nichts, ich werde euch versorgen. Und wie versorgt er uns? Durch die Familie Gottes, durch andere Gläubige, durch Menschen, wo er im Herzen wirkt, um seine Kinder zu versorgen. Und hier sehen wir von Jesus selbst schon, wie er einsetzte, dass eine Gemeinde für dessen Glieder und besonders für die Arbeiter am Werk sorgen soll. Was Paulus später in 1. Timotheus 5, 17 und 18 weiter ausführte, da heißt es, hört zu, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelte Ehre wertgeschätzt werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist so wichtig zu verstehen, auch hier schon in Markus 6 und in 1. Timotheus 5. Die Gemeinde soll für ihre vollzeitlichen und teilzeitlichen Leiter und Arbeiter sorgen. Sowohl materiell als auch in Ehrerbietung und besonders denen, die im Wort dienen. Nicht als Option, sondern als Befehl Gottes. Nicht diesen Befehl zu befolgen, bedeutet also, nicht nach Gottes Willen zu wandeln. Zu seiner Unehre und damit auch nicht zum Segen. Und Gottes Wort macht allen Arbeitern des Evangeliums in 1. Korinther 9, 14 doch so klar. Da heißt es, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, von dem Evangelium leben sollen. Gottes Wort sagt, dass alle Arbeiter am Werk vom Evangelium leben sollen. Also von der Versorgung der Gemeinde. Deswegen ermuntern wir euch auch konstant in der Eckstein-Gemeinde zu geben, damit wir hier vor Ort Menschen dienen können. Den Arbeitern am Werk, aber auch allen anderen Diensten in dieser Gemeinde, allen Menschen, die durch diese Tür in der Gemeinde gehen, aber auch allen Missionaren und anderen Diensten, die wir unterstützen, weltweit. Denn darum geht es, dass Gottes Reich versorgt wird, damit die, die das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben. Damit die versorgt sind, die sich für den Dienst ganz hingegeben haben, aber auch für alle anderen, damit die Gemeinde Gottes wächst. Und dennoch kannst du dir die ganze Zeit die Frage stellen, warum soll ich eigentlich diese Arbeiter unterstützen? Warum sollen wir die Arbeiter versorgen? Warum sollten wir diesem Befehl folgen? Und warum sollen wir der Gemeinde geben? Hört euch kurz drei Stellen an. Ihr braucht nicht mitgehen, einfach nur zuhören. Da heißt es in Römer 15, 18, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. 1. Korinther 15, 10 heißt es, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und Kolosser 1, 29, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt. Vielleicht sagen die meisten, was hat das denn damit zu tun, was wir gerade besprochen haben? Ich komme nicht mehr mit. Wie passt es hier zusammen? Ganz einfach, Leute. Es ist die Gnade Gottes, die euch versorgt. Es ist die Gnade Gottes, die euch dient, die zu euch redet, die euch ermahnt, ermuntert, tröstet, anfacht, unterstützt, zu euch predigt. Das ist alles Gott, weil letztendlich alles von ihm kommt. Und gewirkt durch seine Gefäße, gewirkt durch seine Arbeiter, gewirkt durch die Gemeinde Gottes. Denn letzten Endes kommt alles von Gott. Und deswegen sollen wir auch durch unser Geben zeigen, dass es letzten Endes alles für Gott ist, dem Geber aller Gaben, damit er alle Ehre bekommt, richtig? Deswegen geben wir nicht für Gebäude oder andere Dinge, sondern für Gott, damit sein Reich weiter wächst, damit er durch unser Geben verherrlicht wird. Die Frage ist also an dich, glaubst du an die Versorgung Gottes in deinem Leben? Ruhst du in dieser Versorgung, dass du dich um nichts sorgen musst, indem du zuerst nach seinem Wort und nach seinem Reich trachtest? Und dann die Frage, wie wird das dann auch, wenn du dieses Bekenntnis abgibst, sichtbar in deinem Leben? Ganz praktisch, durch dein Geben, durch deinen Einsatz, durch deine Versorgung von anderen Geschwistern. Gibst du knausrig oder großzügig? Gibst du fröhlich oder hältst du zurück? Wir geben als Christen, weil Jesus Christus alles gegeben hat. Das ist der Grund. Wir halten nicht zurück, weil er nicht zurückgehalten hat. Und wenn du das begriffen hast, dann willst du geben, weil du so reich beschenkt wurdest, reich beschenkt wirst, jeden Tag mit seiner Gnade. Und weil er uns in alle Ewigkeit so reich gesegnet hat, was wir erst in Ewigkeit sehen werden, deswegen geben wir auch schon heute. Und Leute, es ist so wichtig zu sehen in 10a, in Markus 6, das ist keine Option, ein Vorschlag oder eine Möglichkeit, sondern hier steht, er gab den Befehl. Jesus befahl seinen Jüngern. Und das ist der gleiche Befehl an uns, wo er uns lehrte. Doch es gibt auch die Kehrtseite in unserem Dienst. Wir wissen, dass die Kehrtseite der Versorgung, des Aufnehmens bei unserer 7. Richtlinie, damit auch du ein Leben des Dienstes für den Herrn leben kannst, zu seiner Ehre und als Zeugnis in der Welt, die 7. Richtlinie ist, bestätige konstant die Ernsthaftigkeit des Evangeliums. Bestätige konstant die Ernsthaftigkeit des Evangeliums. Und da heißt es in Vers 11, wo Jesus weitermacht hier in Markus 6, um seine Jünger zuzurüsten, sie auszusenden und ihnen die Richtlinien zu geben. Und dann sagt er, nachdem er sagt, ihr werdet versorgt durch mich und durch die Gemeinde, durch Leute, die ich bestimmt habe. Und dann sagt er Vers 11, und von allen die Kehrtseite, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen in ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Solche, die euch nicht aufnehmen, euch nicht willkommen heißen, euch nicht akzeptieren, die euch und eure Lehre ablehnen, also meine Lehre, die Lehre Gottes, die Lehre Jesu, geht von ihnen weg. Führt keine Wortgefechte. Lasst euch nicht zum Zorn reizen, und dann spricht er besonders zu den Donnersöhnen, sondern lasst ihre Ablehnung euch dazu veranlassen, von ihnen wegzugehen, als Zeichen ihrer Ablehnung des einen Retters. Aber Jesus geht hier sogar noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, dass ihr den Staub von den Füßen abschütteln sollt. Doch was bedeutet das? Denn das war ein Zeichen als Übergabe zum kommenden Gericht. Sogar noch schlimmer als Sodom und Gomorra aus 1. Mose 9. Das ist die Aussage hier. Jetzt könnte man meinen, okay, praktische Anwendung wieder, Herr Pastor. Soll das etwa bedeuten, wenn jemand das Evangelium nicht hören will, den ich auf der Straße anspreche, soll ich dann von ihm weggehen und sogar noch das Gericht über ihn aussprechen? Ist das wirklich die Aussage hier für uns praktisch? Und wir alle müssen diese Aussage so klar verstehen, weil sie so praktisch in unser Leben geht. Sie bedeutet nicht, um hier anzufangen, die Aussage und Anordnung, Zurüstung Jesu bedeutet nicht, dass wir solchen, denen wir das Evangelium bringen, die es zum ersten Mal hören oder ein paar Mal hören und das Evangelium dann ablehnen, solche sollen wir nicht abschreiben und sollen ihnen nie wieder das Evangelium bringen. Und sogar dann noch Gericht über sie aussprechen. Diese Aussage würde bedeuten, dass alle hier, die hier sitzen, das Evangelium angenommen haben beim ersten Mal, als sie es gehört haben. Wer hat es angenommen von euch beim ersten Mal? Ja? Keiner außer? Letzte Reihe. Ich meine, was wäre mit unseren Kindern, die wir über Jahre das Evangelium bringen, die es immer wieder ablehnen? Gott ist ein Gott, der langsam ist zum Zorn und groß an Gnade. Und so sollen auch wir langmütig sein. Wir sollen das Evangelium eifrig, beständig und mit Ausdauer auch denen bringen, die nicht glauben oder die langsam sind zu glauben, die Zeit brauchen zu glauben. Also was bedeutet diese Aussage hier wirklich in Markus 6? Über welche spricht Jesus hier? Und er spricht einmal mehr, und das ist so wichtig, einmal mehr spricht Jesus über solche, die das Evangelium klar gehört haben, die die Zeichen und Wunder gesehen haben, die das verstanden haben und die sich dann aber trotzdem ganz klar und ganz bewusst gegen das Evangelium entschieden haben, die sogar Feinde Gottes geworden sind, indem sie ihr Herz und Sinn gegen Gott ausgerichtet haben. Von solchen sollen wir weggehen, damit sich Jesus ganz um sie kümmern kann, indem er entweder ihr Herz erneuert oder sie dem Gericht übergibt nach seinem perfekten Willen. Ganz einfach ist diese Aussage, einfach verschwende keine Zeit mit solchen, die Gegner des Evangeliums sind. Denn du kannst das Herz des Menschen nicht verändern, Gott alleine kann das. Also übergib diese Aufgabe deinem Herrn und geh weiter. Dort, woher der Herr dir offene Herzen gibt, die dich aufnehmen. Und wir müssen verstehen, in welche Situation, es ist so wichtig, dass wir verstehen, in welche Situation Jesus hier seine Jünger aussandte, oder? Wir sehen immer so, wir haben heute Markus 6, 6b bis 13 und wir vergessen immer den ganzen Kontext, oder? 2 Jahre lang hatte Jesus schon gedient, 12 Monate nur noch bis zum was? Kreuz! Was passierte schon in Kapitel 3? Ich weiß, die Predigt ist bestimmt schon Kapitel 3, wie viel her? 4 Jahre? Was passierte schon in Kapitel 3? Die geistliche Elite trachtete schon danach, ihn umzubringen. Und in diese Situation sandte nun Jesus seine Jünger. Und wie würden also die Menschen mit seinen Jüngern umgehen, gerade die geistliche Elite? Wie brenzlig war diese Situation hier für die Jünger und wie brenzlig ist auch heute die Situation, wenn wir das Evangelium verkündigen? Und wie brenzlig und wie viel Brisanz hat das Evangelium auch noch heute? Und am besten beschreibt das die andere Parallelstelle von Markus 6. Schlagt mal auf, Matthäus 10, ab Vers 15. Wir lesen einen längeren Text und ich weiß, wir sind schon fortgeschritten wieder in unserer Zeit, aber den Text müssen wir lesen. In Lukas 9 und Markus 6 geht Jesus gleich weiter. Gleich weiter, indem er erklärt, und bei denen, die euch ablehnen, geht weg. Aber Matthäus nimmt sich hier ganz besonders Zeit, um zu erklären, was bedeutet eigentlich diese Ablehnung? Wie intensiv war diese Ablehnung? Und hört einfach zu, diesen Text, wir lesen bis 38. Da heißt es dann, wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Hört euch bekannt vor. Und dann sagt er, warum? Und jetzt geht's los. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Jetzt könnte man kurz hier stehen bleiben und sagen, wer macht sowas? Wer schickt Schafe unter Wölfe heutzutage? Deswegen seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen. Ich habe dann gedacht, als ich gelesen habe, hier, heute evangelistische Aktion, wir gehen, hütet euch vor den Menschen. Habt ihr schon mal gehört, ja, wenn ihr geht auf die Straße? Hütet euch! Warum? Denn sie werden euch den Gerichten ausliefern. Und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen. Warum? Um meinetwillen. Ihn und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt, denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Oh, was für eine Zusage wieder, oder? Wieder vor, es ist immer Gott, immer Gott. Aber es geht noch weiter und wird noch intensiver. Und dann sagt er, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein. Warum? Um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht, wieder weggehen. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Der Jünger ist nun nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebub genannt, was wir vorher schon gesehen haben in Markus. Wie viel mehr seine Hausgenossen, also seine Jünger. Wie werden sie mit euch umgehen, sagt er ganz praktisch. So fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr vor denen, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Gott, der Richter. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes gezählt. Darum nochmal, fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als diese Sperlinge. Jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor dem Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor dem Menschen, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater im Himmel. Das Gericht. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter, mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein, wie wir es schon gesehen haben, wieder im Markus-Evangelium. Wer Vater und Mutter, dann sagt er es, mehr liebt als mich, der ist meiner nicht mehr wert. Und wer seine Tochter mehr liebt als mich oder sein Sohn, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz, also die Hingabe hat für ihn, auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Denn wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meine Willen, der wird es finden. Was für ein Abschnitt. Und in diese Situation schickte Jesus seine Jünger, weil wir immer so denken, jetzt gingen die Jünger los, jetzt ging's los, ja, Tausende wurden gläubig. Täuscht euch nicht. Denn auch heute ist genau das die Situation draußen. Wenn du in deinem Leben wirklich Flagge bekennst für Jesus und sein Evangelium, dann wirst du diese Anfeindung erleben. Nicht ob oder vielleicht, sondern es wird passieren. Dann wird die Welt dich hassen, weil sie Gott hasst. Doch was sagt unser Herr hier immer wieder? Fürchtet euch nicht. Ist es nicht schön? Fürchtet euch nicht. Kümmert euch nicht darum, sondern hart aus. Und dort, wo sie euch ganz klar ablehnen, sagt er, geht weg. Geht weg. Das ist der Auftrag, den wir haben, indem wir konstant die Ernsthaftigkeit des Evangeliums verkündigen. Warum die Ernsthaftigkeit? Denn es wird ein Gericht kommen. Aber wir können Menschenherzen nicht verändern, Gott kann es tun. Deswegen dienen und wirken und geben wir Zeugnis dort. Und Herr, der Herr macht sein Werk. Und von dort, wo wir Ablehnung erfahren, gehen wir weiter. Das ist unsere Berufung. Mit der einen Botschaft des Evangeliums, die wir noch kurz in der achten Richtlinie sehen, damit auch du ein Leben des Dienstes für den Herrn führen kannst, zur Ehre Gottes und als Licht in der Welt. Achtens, bekräftige konstant die wahren Kosten der Nachfolge. Da heißt es in Markus 6, 12, um so langsam zu landen. Und sie gingen und verkündigten, man soll Buße tun. Die Jünger gehorchten, sie wurden zugerüstet und nun gingen sie und taten, was Jesus gesagt hatte. Sie verkündigten und lehrten das Evangelium. So wie die Verkündigung des Wortes, des Herzschlag von Jesus war, so war es auch von den Jüngern. Das Erste, was sie taten, sie verkündigten. Denn es muss immer alles das Wort Gottes sein, das lebendige Wort. Und welches Evangelium, das ist so wichtig hier zu sehen in Markus 6, welches Evangelium verkündigten die Jünger? Sie verteilten Essen, vielleicht auch. Sie halfen den Menschen praktisch, na, bestimmt. Sie hatten Gemeinschaft, spielten, lachten und aßen zusammen, ganz sicher. Aber sie blieben dabei nicht stehen. Nein, sie verkündigten nicht ein soziales Evangelium und nur ein soziales Evangelium. Denn die Jünger verstanden, ja, alle praktischen Dinge sind Teil des Evangeliums. Aber nein, das wahre Evangelium ist eine Botschaft. Es ist die eine Botschaft, zu der ich ausgesandt wurde, zu der ich berufen, erkauft, gerettet und ausgesandt wurde. Und welches Evangelium ist das? Das Evangelium der Buße. Das sind die wahren Kosten der Nachfolge, wahre Buße zu tun. Doch jetzt könnten wir dir die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Buße? Ja, wäre ein Wort, was wir heute oft hören. Wozu eigentlich Buße? Buße bedeutet ganz einfach, es bedeutet, du bist ein verlorener Sünder. Der Zorn Gottes liegt auf dir. Wenn Jesus heute zurückkommen würde, dann kommt er als dein Richter und nicht als dein Retter. Und du würdest dem Gericht der ewigen Verdammnis verfallen. Denn Jesus kommt. Aber Jesus ist auch der Erlöser der Welt. Wenn du anerkennst, dass du ein elender Sünder bist und dass du nichts und niemanden brauchst und nichts und niemand dich retten kann als Jesus Christus und durch sein Erlösungswerk am Kreuz, das musst du glauben. Aber nicht alleine glauben, sondern du musst auch die Werke des Glaubens tun. Du musst Buße tun. Und wahre biblische Buße bedeutet nicht, sorry Jesus, es bedeutet nicht, ich nehme dich an, aber verändere mich nicht. Es bedeutet nicht, Jesus nimmt dich an, wie du bist. Es bedeutet nicht, lebe einfach weiter, wie du willst. Und Buße bedeutet auch nicht, folge Jesus, denn er hat einen wunderschönen Plan für dein Leben und macht dich reich, schön und gesund. Das ist keine biblische Buße, sondern wahre biblische Buße ist eine innere Umkehr des Herzens, die so perfekt, so komplett ist, so vollständig, dass sie zu einer Veränderung des Lebens führt. Das bedeutet wahre biblische Buße. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, als ich das wieder aufgeschrieben habe, was bedeutet eigentlich komplett? Eine so komplette innere Veränderung. Was muss denn komplett sein? Wahre biblische Buße tut, was Gottes Wort es sagt. Denn sobald du Abstriche machst in der Nachfolge, im Bußetun, indem du dir folgst, deinem Herz, deinen Gefühlen, bist du nicht mehr bei Gottes Wort und hast deswegen auch keine biblische Buße getan. Deswegen heißt es eine komplette Umkehr, komplett mit Gottes Wort, ganz mit Gottes Wort und ganz zu seiner Ehre. Das ist biblische Buße, die wir alle brauchen, konstant als Christen in unserem Leben. Und das muss die eine Botschaft sein, die wir konstant verkündigen, kehre um, tu Buße und komme zum Herrn. Denn das sind die wahren Kosten der Nachfolge. Es verlangt deine Buße. Und deswegen hast du in deinem Leben wahre biblische Buße getan. Ist das Evangelium der Nachfolge als Christ für dich eine Botschaft der Buße? Ist das deine Verkündigung? Denn nur dieses Evangelium hat die Kraft und Macht, dich wirklich lebendig zu machen. Und dann kommen wir noch super schnell zur 9. Richtlinie. Damit du auch ein Leben des Dienstes führen kannst zur Ehre Gottes und als Licht in der Welt. 9. Bewundere konstant das Wirken Gottes. Als Abschluss, er sandte sie aus, er stattete sie aus mit Vollmacht, sagte ihnen, wie sie versorgt werden, wie sie nicht versorgt werden, wo sie aufpassen mussten, welche Botschaft sie bringen sollten. Und dann, Vers 13, und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranken mit Öl und heilten sie. Jesus rüstete seine Jünger zu und er sandte sie aus. Sie taten, was er gesagt hatte und Gott wirkte. Ist es nicht so, was wir hier sehen in Vers 13? Gott wirkte. Sie trieben die Dämonen aus, sie heilten. Aber durch wen oder für wen? Für ihren Herrn. Durch ihren Herrn. Durch seine Gnade, damit ihm alle Ehre zuteil wird. Denn um ihn geht es. Römer 11, 36 sagt es, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Deswegen bewundere konstantes Wirken Gottes in deinem Leben. Erlebe es, indem du tust, was Gottes Wort dir gesagt hat. Und dann sehen wir in 6,30 nur ganz kurz die Vorschau, wo wir dann bei Nick sein werden, glaube ich, in ein paar Wochen. Da heißt es dann, und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündigten ihm alles, was sie getan und was geschehen und was sie gelehrt hatten. Dann kamen sie zurück und erzählten ihnen alles. Und ich habe so gedacht, oh, bestimmt ein Moment, oder? In Gottes Wort, wo du sagst, Zeitmaschine zurück, da sein. Muss so cool gewesen sein, wie die 6 Teams zurückkamen und besonders Petrus. Man musste ihn die ganze Zeit bremsen, dass er nicht alleine redet. Aber alle 6 Parteien, alle 6 Teams, alle 12 Jünger hörten gemeinsam, was Gott gewirkt hatte. War das nicht überwältigend? An diesem einsamen Ort. Denn Gott wirkt. Um abzuschließen hier, wie ist so ein Leben des Dienstes für den Herrn nur möglich? Wir haben 2 Sonntage gehört, mit all den Details, mit all den Richtlinien. Wie ist dieses Leben möglich? Auch für dich, auch in deinem Leben. Erstens, du musst dich konstant der gesunden Lehre Gottes hingeben. Du musst Gottes Wort lesen, damit du weißt und verstehst, was Gott von dir will. Und zweitens, damit du konstant verstehst, was deine wahre Berufung ist als Diener des Herrn. Das ist deine Berufung, indem du drittens konstant dich für sein Reich hingibst. Aber viertens, nicht nur du alleine, sondern du musst dich konstant in geistliche Gemeinschaft bewegen und begeben. In Gemeinschaft, denn du sollst nicht alleine sein, du sollst nicht alleine schaffen, du kannst es nicht alleine schaffen, denn die Gemeinde ist immer plural, du brauchst den Leib Gottes. Als deine ewige Familie, indem du und alle Gläubigen fünftens konstant die Vollmacht Gottes bezeugst. Denn das Wirken Gottes geschieht auch heute noch durch sein Wort, die eine Autorität. Und dann sechstens, indem du auch die Versorgung Gottes beachtest. Denn Gott ist es, der dich ganz erfüllt, ganz versorgt. Aber auch die Versorgung des Leibes, wir zusammen, füreinander, Aber damit du auch siebtens verstehst, konstant die Ernsthaftigkeit des Evangeliums zu verkündigen und bestätigen, denn Menschen werden dich ablehnen, aber Gott und seine Gemeinde werden immer an deiner Seite stehen. Deswegen verkündige konstant die Kosten der Nachfolge und neuntens bewundere konstant das Wirken Gottes. Sowohl hier auf Erden als auch in alle Ewigkeit. Denn das ist die Berufung, das ist der Dienst, in den Gott uns gestellt hat. Das ist es, warum er uns errettet hat. Kein anderer Grund, keine andere Berufung, keine andere Ausrichtung und kein anderer Dienst. Aber warum sollen wir das tun? Für uns? Damit wir uns gut fühlen? Nein. Sondern, dass wir Gott alle Ehre geben. Damit wir für ihn alleine leben. Und deswegen wollen wir ein Leben des Dienstes für den Herrn führen. Amen. Lass mich noch kurz beten. Treu Gott und Vater, wir wollen dir danken für dein wunderbares Wort, für deine Autorität, für dein lebendiges Wort, was so klar zu uns spricht. Und wir sind dir so dankbar für die Anweisung, die wir hier aus Markus 6 lernen konnten, von dir, Herr, wie du deine Jünger zugerüstet hast, für diesen wunderbaren Dienst deiner Nachfolge, die Berufung und die Aufgaben, die du auch jedem einzelnen Gläubigen gegeben hast, jeder auf seine Weise, als Teil des Leibes. Und wir sind so dankbar dafür, dass wir lernen durften, einmal mehr, was es bedeutet, dir ganz nachzufolgen, wirklich ein Leben des Dienstes zu führen und nicht an unserer Berufung vorbeizuleben, uns es hier schön zu machen auf der Erde und zurückzulehnen, passiv zu sein, Zuschauer zu sein, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du in unserem Herzen konstant bewirkst, dass wir unserer Berufung würdig wandeln, als deine Diener, dort, wo du uns hingestellt hast, indem wir dein Wort verkündigen, gemeinsam, Seite an Seite kämpfen, allein auf dich schauen, füreinander da sind. Auch dann nicht zurückschrecken, nicht nachlassen, nicht einsacken, wenn wir Ablehnung erfahren, sondern umso mehr uns bestätigt fühlen durch die eine Wahrheit, in dem wir hingehen und deinen Namen umso kräftiger verkündigen, da wo du Menschen zubereitet hast. Lass diese Botschaft wirklich uns anfachen, konstant rauszugehen, konstant wahre Buße zu verkündigen, konstant dich zu preisen dafür, dass du heute noch Menschen errettest. Herr, danke für dein Beispiel, dein Vorbild, wie du Menschen zugerüstet hast. Lass uns in der gleichen Weise Menschen hier in der Gemeinde für deinen Dienst zurüsten, damit wir gemeinsam bewundern dürfen, was du tust, wie du heute noch Menschen rettest, die Buße tun, die dich als Retter annehmen. Herr, lass es mit uns gehen und uns verändern, praktisch jeden Tag aufs Neue, denn wir alle sollen und wollen ein Leben des Dienstes für dich führen, zu deiner Ehre. Amen.